NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit folgenden Themen. Brisante Dokumente belegen eine Kooperation westlicher Geheimdienste mit dem libyschen Diktator Gaddafi. Die Rebellen rücken weiter vor in Libyen. Weltbankchef Zöllig warnt vor Risiken für die globale Wirtschaft. Die deutschen Parteien streiten weiter um Griechenlandhilfen und Sparpolitik. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Parteien den Wahlkampf zur Landtagswahl beendet. In Dortmund gab es Krawalle bei Protesten gegen einen Aufmarsch von Neonazis. Die Deutsche Bank sieht sich in den USA mit einer Milliardenklage konfrontiert. Und bei der Leichtathletik-WM in Südkorea gewann der deutsche Speerwerfer Matthias de Sordo Gold. Dies und andere wichtige Meldungen vom Sport wie immer am Samstag am Ende der Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Die NATO hat mit ihren Bomben auf die Truppen des libyschen Diktators Gaddafi dazu beigetragen, dass die libyschen Rebellen im Kampf um die Macht die Oberhand gewannen. Im UN-Mandat für den NATO-Einsatz in Libyen ist zwar nicht von einem Regimewechsel die Rede, aber die westlichen Staaten legten das Mandat großzügig in diesem Sinne aus. Beinahe wie einst Saddam Hussein im Irak steht Gaddafi in Libyen nun für das Böse schlechthin. Solange Gaddafi fest im Sattel saß, wurde das freilich etwas, sagen wir, differenzierter gesehen. Dokumente, die die Rebellen in der Geheimdienstzentrale in Tripolis fanden und über die die New York Times nun berichtet, belegen eine enge Zusammenarbeit zwischen westlichen Geheimdiensten und Gaddafi. Aus New York, Julia Hummelsieb.
Die Dokumente aus den verlassenen Büros des libyschen Geheimdienstes in Tripolis stammen offenbar aus den Jahren der Präsidentschaft von George W. Bush, also aus den Hochzeiten des Antiterrorkampfes der USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Wie US-Medien berichten, sind die Dokumente alle zwischen 2002 und 2007 datiert. Danach war die Zusammenarbeit zwischen dem US-Geheimdienst CIA und dem libyschen Geheimdienst insbesondere in den Jahren 2003 und 2004 intensiv. Wie das Street Journal berichtet, beginnt ein Schreiben eines hochrangigen CIA-Mitarbeiters an den damaligen libyschen Geheimdienstchef Moussa Koussa mit den Worten: Lieber Moussa. Der CIA hat in diesen Jahren offenbar Terrorverdächtige zum Verhör nach Libyen geschickt. Libyen, das für seine Folterpraxis im Umgang mit Gefangenen weithin bekannt war. In den Berichten der New York Times ist von mindestens 8 solcher Fälle die Rede, bei denen die Amerikaner den Libyern auch Listen mit Fragen für die Verhöre mitgeschickt hätten. Im Gegenzug hätten die USA den Libyern Hilfe bei der Gefangennahme von Oppositionellen zugesagt. Laut New York Times schrieb ein CIA-Mitarbeiter: Wir werden unser Bestes tun, die betreffende Person zu finden und zu verhaften. Die USA fühle sich verpflichtet, solche Beziehungen zum Nutzen der Geheimdienste beider Länder auszubauen. Ein anderes Dokument gebe konkrete Hinweise darauf, dass der CIA Ende 2003 eine Rede für Muammar al-Gaddafi geschrieben haben soll. Gaddafi hatte sich darin ganz deutlich gegen die Verwendung von Massenvernichtungswaffen ausgesprochen. Nach dieser Rede konnte sich Libyen an den Westen annähern. Auch die Briten sollen enge Kontakte zum Gaddafi-Regime gepflegt haben. Der britische Geheimdienst MI6 soll Informationen über libysche Oppositionelle im Exil vermittelt, etwa Telefonnummern ausspioniert haben. Ob die gefundenen Dokumente tatsächlich echt sind, ist noch nicht bewiesen. Den Medienberichten zufolge aber sprechen alle Hinweise dafür. Tatsächlich ist die Zusammenarbeit des CIA mit dem libyschen Regime bereits lange bekannt. Noch allerdings gab es noch nie so detaillierte Hinweise auf diese Zusammenarbeit. Weder die US-Regierung noch die britische Regierung haben die Berichte bislang kommentiert. Eine Sprecherin des US-Geheimdienstes sagte laut New York Times nur, es dürfe niemanden überraschen, dass der CIA mit Regierungen in aller Welt zusammenarbeite, um die USA vor Terrorismus und weiteren tödlichen Gefahren zu schützen. Das sei genau das, was vom CIA erwartet werde.
Die libyschen Rebellen haben Gaddafi aus Tripolis vertrieben. Sie haben die Macht übernommen, aber ganz zu Ende ist der Kampf noch immer nicht. Die aktuelle Lage in Libyen fasst Cornelia Wegerhoff zusammen.
Die Rebellen rückten heute auf die libysche Wüstenstadt Bani Walid vor. Der gut 150 Kilometer südlich von Tripolis gelegene Ort zählt zu den letzten Hochburgen der Gaddafi-Kämpfer und gilt auch als ein mögliches Versteck des untergetauchten Machthabers. Von Misrata aus brachen die Rebellen heute am Morgen mit rund 200 Fahrzeugen auf, darunter vor allem sogenannte Pickups mit teils schweren Waffen auf den Ladeflächen und mehrere Krankenwagen, berichten Augenzeugen. Ein Kommandeur bezifferte die Truppenstärke auf rund 600 Mann. Kämpfe wurden bislang nicht gemeldet. Und vielleicht werden sie auch gar nicht nötig sein, sagte Ali Tarhouni vom Nationalen Übergangsrat in Tripolis. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich Bani Walid den Aufständischen anschließe, so Tarhouni. Es gebe nämlich keine Kämpfe mehr vor Ort. Regierungskreisen zufolge favorisieren die in Bani Walid heimischen Stämme eine friedliche Lösung des Konflikts. Ob Gaddafi sich dort aufhält, wollte Tarhouni nicht sagen. Er meinte lediglich, wir wissen, wo er sich befindet. Von der Front um Sirte werden aktuell keine neuen Bewegungen gemeldet. Das Ultimatum, das die Rebellen den Gegnern in der Heimatstadt Gaddafis gestellt hatten, war vom heutigen Samstag um eine Woche verschoben worden. In Tripolis wurde heute unterdessen das Innenministerium feierlich wiedereröffnet. Unter der rot-schwarz-grünen Rebellenflagge standen libysche Polizistenspalier, neue Rekrutierte, aber auch solche, die schon unter Gaddafi im Polizeidienst standen, zum Zeichen der Versöhnung. Es gibt keine Polizei aus anderen arabischen Ländern, betonte der Innenminister vom Nationalen Übergangsrat. Mit Gottes Willen werden die Männer dieses Landes für Frieden und Stabilität sorgen.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Türkei und Israel aufgefordert, ihren Streit beizulegen. Beide Länder seien sehr wichtige Länder in der Region und ein gutes Verhältnis sei wichtig für sämtliche Fragen im Nahen Osten, auch für den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern, sagte Ban während eines Aufenthalts in Australien. Das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel ist angespannt, seit türkische Staatsbürger bei der Erstürmung eines türkischen Schiffs für den abgeriegelten Gazastreifen durch israelische Soldaten im vergangenen Jahr ums Leben kamen. Durch einen UN-Bericht zu den Vorgängen an Bord des Schiffes, der die Türkei nicht zufriedenstellte, ist die Situation eskaliert. Auch beim Treffen der EU-Außenminister im polnischen Sopot war dies ein Thema. Kai Rinecker berichtet.
Bundesaußenminister Guido Westerwelle zeigte sich äußerst besorgt, was die jüngsten Spannungen zwischen der Türkei und Israel angeht. Beim Treffen im polnischen Sopot warnte der deutsche Außenminister wesentlich deutlicher als seine Amtskollegen vor einer weiteren Zuspitzung des Konfliktes um den Einsatz Israels gegen eine Gaza-Hilfsflotte im Mai vergangenen Jahres.
Die Bundesregierung sieht diese jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Israel mit großer Sorge. Und wir rufen alle Beteiligten auf, hier keine neuen Verschärfungen ins Spiel zu bringen, sondern auf Entspannung und Gesprächsfähigkeit hinzuarbeiten.
Diese Warnung der Bundesregierung ging vor allem an die Adresse des türkischen Außenministers. Er war im polnischen Ostseebad Sopot dabei, weil am zweiten Tag der Beratungen der europäischen Außenminister auch die Beitrittskandidaten der EU teilnahmen.
Ich schätze die Arbeit des türkischen Außenministers Ahmet Davutoğlu sehr. Aber ich habe auch zum Ausdruck gebracht, dass alles getan werden sollte, damit sich diese Situation zwischen der Türkei und Israel entspannt.
Westerwelle betonte, es habe eine unabhängige und transparente Untersuchung der Vorfälle um das türkische Schiff gegeben. Diese Ergebnisse sollten ernst genommen werden, selbst wenn sie dem einen oder anderen in bestimmten Aspekten nicht gefielen. Die Türkei hatte gestern den israelischen Botschafter ausgewiesen und alle Militärabkommen mit Israel auf Eis gelegt. Zuvor war ein Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen zur Erstürmung des türkischen Hilfsschiffes bekannt geworden. Bei der israelischen Kommandoaktion waren 9 Türken getötet worden. Die Bundesregierung sieht die aktuellen Spannungen zwischen der Türkei und Israel auch deswegen mit Besorgnis, weil auch von einer anderen Seite her Ungemach im Nahostkonflikt droht. Palästinenserpräsident Abbas hatte angekündigt, Ende September bei den Vereinten Nationen in New York eine Vollmitgliedschaft des Palästinenserstaates zu beantragen. Im Kreis der EU-Außenminister steht Deutschland dabei auf der Bremse. Bundesaußenminister Westerwelle hob in Sopot mehrfach die besondere Verantwortung gegenüber Israel hervor.
Wir wollen Israel in sicheren Grenzen, aber wir wollen ausdrücklich auch einen lebensfähigen eigenen Staat für das palästinensische Volk. Aus unserer Sicht wird es den aber nur geben, wenn die Verhandlungen zum Erfolg führen und nicht durch Konfrontationen.
Doch einige der EU-Regierungen sind da deutlich ungeduldiger als Deutschland. Hinter den Kulissen ist zu hören, dass vor allem der französische Außenminister Alain Juppé in Sopot Druck gemacht hat. In der Diskussion ist ein sogenannter Vatikanstatus für die Palästinenser. Das wäre mehr als ein Beobachterstatus, aber noch keine Vollmitgliedschaft. Frankreich will zumindest begrifflich noch einen Schritt weitergehen. Außenminister Juppé in Sopot. Man spricht über den Vatikanstatus. Wir bevorzugen es, über den alten Status der Schweiz zu sprechen. Vor ihrer Vollmitgliedschaft hatte sie auch diesen Status als Beobachter und nicht Vollmitglied. Eine einheitliche Position zur Anerkennung eines Palästinenserstaates haben die europäischen Außenminister bei ihrem Treffen also nicht finden können. Die weiteren Verhandlungen versprechen äußerst heikel zu werden.
Der Weltbankchef warnt, der Chef der Europäischen Zentralbank mahnt, Hätten die Börsen heute geöffnet, hätten die jüngsten Äußerungen aus der Finanzwelt möglicherweise zu einer neuen Kursdelle geführt. Bis auf den Finanzmärkten am Montag der Handel wieder aufgenommen wird, haben die Wogen sich vermutlich wieder geglättet, da Weltbankchef Zöllig in Peking einerseits und EZB-Chef Trichet in Italien andererseits nur die im Grunde bekannte Lage beschrieben. Wenn diese Männer sie aber noch einmal öffentlich aussprechen, ist es immer auch ein Signal. Ein Signal dafür, wie ernst die Lage ist. Claudia Plass fasst zusammen.
Der Weltbankchef befürchtet Unheil für die Weltwirtschaft. Schon im Herbst werde die globale Wirtschaft in eine gefährliche Phase eintreten, warnte er und sprach von deutlichen Anzeichen für eine neue weltweite Rezession. Die Finanzkrise in Europa, so Zöllig, sei mittlerweile zu einer Staatsschuldenkrise geworden. Dies habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Währungsunion, Banken und die Wettbewerbsfähigkeit einiger Länder. Zöllig wandte sich in seiner Rede auch direkt an die USA. Die Vereinigten Staaten müssten ihr Schuldenproblem angehen und das Vertrauen der Finanzmärkte in die Politik wieder stärken. Seine konkreten Forderungen an die US-Regierung, eine Steuerreform sei nötig, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt werde. Politiker dürften nicht nur kurzfristig denken, sondern müssten auch Entscheidungen über die mittel- und langfristigen Motoren für Wachstum und Innovation treffen. Zöllig betonte, außerdem bedrohten hohe Lebensmittelpreise und die unbeständigen Rohstoffmärkte die Menschen in den armen Ländern. Ein wenig optimistischer bewertete der Weltbankchef die wirtschaftliche Lage in China. Das Land sei auf einem guten Weg, das Pro-Kopf-Einkommen innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre deutlich zu steigern. So könne China auf das Niveau einer sogenannten High-Income-Nation nach Weltbank-Definition werden. Gleichzeitig appellierte Zöllig an China, beim Wirtschaftswachstum weniger auf Exporte und Investitionen aus dem Ausland, sondern mehr auf den Inlandskonsum zu setzen. In Italien richtete der Chef der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet derweil mahnende Worte an die Regierung in Rom. Das Land müsse an seinem Sparkurs festhalten, sagte Trichet bei einer Veranstaltung in Norditalien. Er forderte Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf, die Anfang August versprochenen Reformen zum Abbau der Staatsverschuldung voll umzusetzen. Der von Berlusconi angekündigte Ausgleich des Haushalts bis 2013 sei äußerst wichtig, um Italiens Kreditwürdigkeit zurückzugewinnen, bekräftigte der EZB-Chef. Berlusconi ringt derzeit mit dem Parlament um ein milliardenschweres Sparprogramm. Es wurde unter dem Druck steigender Zinsen am Kapitalmarkt aufgelegt. Befürchtet wird aber eine Verwässerung des Konzepts, nachdem Berlusconi eine Reichensteuer gekippt und Teile der Rentenreform wieder gestrichen hatte. Auch Griechenland steht im Fokus. Gestern war bekannt geworden, dass das Land seine von EU und Internationalem Währungsfonds gesetzten Sparziele vermutlich nicht einhalten wird. Zudem erwartet Finanzminister Evangelos Venizelos, dass das Staatsdefizit weiter ansteigen wird. Zweifel wachsen auch an der Bereitschaft Griechenlands, die ausufernden Staatsschulden zu begrenzen. Dem Vernehmen nach verlangten EU, EZB und Internationaler Währungsfonds weitere Einsparungen.
Die Hilfen für Griechenland und der Euro-Rettungsschirm bestimmten auch die innenpolitische Debatte an diesem Samstag. Die Haushaltspolitiker der Koalitionsfraktionen Union und FDP feilten an den Details für die Beteiligung des Bundestags. Die Spitzenpolitiker der Regierungsparteien erneuerten ihre Mahnungen an Griechenland. Und die SPD trägt mit Steuervorschlägen zum Meinungsaustausch über Schulden und Staatsfinanzen bei. Aus Berlin Peter Mücke.
Vielleicht war es die drohende Wahlniederlage morgen in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht waren es aber auch die dicken Schlagzeilen der Bild-Zeitung. Jedenfalls sah sich am Nachmittag FDP-Generalsekretär Lindner genötigt, noch einmal das zu wiederholen, was Regierungssprecher Seibert bereits gestern im Namen der Bundeskanzlerin zum Besten gegeben hatte.
Der Abbruch der Gespräche zwischen der Troika und Griechenland ist ein Rückschlag für die Stabilität des Euro. Es geht hier nicht um unverbindliche Absichtserklärungen, sondern um vertraglich zugesicherte Gegenleistungen für die Notkredite und wir bestehen auf der Einhaltung dieser vertraglichen Vereinbarungen.
Konkrete Konsequenzen für die kommende Abstimmung über den Euro-Rettungsfonds hat all das allerdings nicht, sagt Lindner. Zuvor hatten bereits Parteichef Rösler und Fraktionschef Brüderle klargemacht, die eigene Mehrheit im Bundestag steht.
Es hat nichts mit aktuellen Entscheidungen des Bundestags zu tun. Es gibt ja ein laufendes Programm für Griechenland, über das ist hier zu sprechen. Und hier müssen die Griechen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und möglicherweise muss die Verantwortung auch bewusst gemacht werden.
Aus Sicht der FDP mit einer Reise der Chefs von IWF und Eurogruppe, um in Athen von der griechischen Staatsspitze verbindliche Erklärungen zur Erfüllung der vereinbarten Ziele zu erhalten. Unionsfraktionschef Kauder schwebt ein Klagerecht gegen Defizitsünder vor dem Europäischen Gerichtshof vor.
Das muss man diskutieren. Es ist noch zu früh, das im Einzelnen zu bewerten. Richtig ist, wir wollen automatisch wirkende Sanktionen haben. Es kann nicht sein, dass wir Regeln in Europa haben, die nicht politikfest sind. Und da kann der Vorschlag von Herrn Kauder mit einem Beitrag sein, um diese Automatisierung von Sanktionen zu erreichen.
Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Schneider warb dagegen heute noch einmal für eine europaweite Finanzmarkttransaktionssteuer. Damit würden die Verursacher der Krise an den Kosten beteiligt. Mit den Einnahmen könnte außerdem die Wirtschaft in Krisenländern angekurbelt werden. An der scharfen Kritik an Griechenland wollte er sich nicht beteiligen. Im WDR sagte er:
Sie sparen enorm. Das Problem ist nur, dass sie die Wirtschaft kaputt sparen und es keinerlei Wachstumsimpulse gibt. Und dann ist ganz klar, dass sie jedwede Haushaltszahlen verfehlen. Denn wenn die Steuereinnahmen nicht so kommen, wie sie in diese prognostiziert wurden, weil einfach kein Umsatz da ist, dann ist klar, dass sie auch die Programminhalte letztendlich nicht erreichen.
Die CSU-Landesgruppenvorsitzende im Bundestag, Hasselfeld, sagte dem Tagesspiegel am Sonntag, es genüge nicht, Sparpläne und Reformen nur anzukündigen. Wer Hilfe erwartet, muss sich selbst verlässlich zeigen. Kritik aus den Regierungsparteien kam auch nach Meldungen über das Steuerkonzept der SPD. Die Parteiführung will es am Sonntag mit den Landes- und Bezirksvorsitzenden in Berlin diskutieren. Nach Informationen mehrerer Zeitungen ist vorgesehen, Geringverdiener vorerst nicht zu entlasten. Die SPD will sich als Wächterin der Staatsfinanzen profilieren und pocht auf höhere Steuern für Besserverdienende und den Abbau von Subventionen. Für FDP-Generalsekretär Lindner der falsche Weg.
Die Wirtschaftslage ist einerseits robust, aber andererseits auch nicht so stabil, dass Deutschland diese finanzpolitischen Experimente der Sozialdemokraten durchhalten könnte. Die rot-grünen Pläne für Steuererhöhungen sind ein Anschlag auf Wachstum und Beschäftigung.
Scharfe Kritik kommt auch aus der CDU. Generalsekretär Gröhe sagte, das SPD-Finanzkonzept sei ein reines Abkassiermodell. Gabriel und Co. griffen mal wieder in die finanzpolitische Mottenkiste.
Manche politische Stellungnahme in Berlin mochte mit Blick auf die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal besonders scharf formuliert worden sein. Im Land selbst beendeten die Parteien heute den Wahlkampf mit letzten Veranstaltungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel musste ihren Auftritt bei der CDU in Wahren absagen, weil ihr Vater gestorben ist. Zurzeit ist die CDU der Koalitionspartner der SPD mit ihrem Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Bei der letzten Wahl waren beide Parteien nahezu gleich stark. Nach den jüngsten Meinungsumfragen würde die SPD diesmal deutlich stärker. Wie sich die Ausgangslage am Tag vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern für die Meinungsforscher von Infratest DIMAP darstellt, fasst Stefan Schülermann zusammen.
Keine großen Politkonflikte im Schweriner Schloss, ein an Reizthemen armer Landtagswahlkampf und seit Wochen ähnliche Vorhersagen der Meinungsforscher von Infratest DIMAP. Für Wahlforscher Roberto Heinrich ist die Stimmung in Mecklenburg-Vorpommern deshalb relativ einfach zu beschreiben.
Die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern sprechen sich eigentlich für die Beibehaltung der jetzigen Koalition aus. Rot-Schwarz hat sehr gute Popularitätswerte. Keine andere Landesregierung zuvor war in Mecklenburg so gut bewertet wie die jetzige Große Koalition.
Und dennoch hat diese Wahl Besonderheiten, denn zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Landes findet die Abstimmung nicht am selben Tag wie die Bundestagswahl statt. Für CDU und FDP in Schwerin beinahe ein Glücksfall, denn sonst dürfte der stimmungsmäßige Gegenwind aus Berlin wohl noch kräftiger ausfallen als ohnehin schon, sagt Roberto Heinrich.
Deutlich negative Effekte sind zu vermuten für die Union und für die FDP. Schwarz-Gelb wird nicht positiv bewertet, nur jeder Vierte äußert sich positiv zur Arbeit der schwarz-gelben Koalition. Und auch Angela Merkel kann eine Mehrheit im Bundesland nicht überzeugen, obwohl sie im Nordosten ihren Wahlkreis hat.
Das dürfte Folgen haben für die FDP und vor allem für die CDU, die sich mit Innenminister Lorenz Cafier einen Spitzenkandidaten ausgesucht hat, dessen Beliebtheitswerte in den vergangenen Wochen noch hinter denen seiner Partei zurückgeblieben sind. Cafier steht mit SPD-Spitzenkandidat Erwin Sellering ein Mann gegenüber, der zur herausragenden Persönlichkeit dieses Wahlkampfes geworden ist.
Die Popularität des Kabinetts stützt sich ganz massiv auf die Zufriedenheitswerte des SPD-Ministerpräsidenten. Eine deutliche Mehrheit äußert sich positiv zu seiner Arbeit. Die Popularität von Erwin Sellering ist schon etwas Besonderes. Wir haben solche Zufriedenheitswerte schon seit längerem nicht mehr gemessen. Sie sind eher selten. Ähnliche Werte erzielte in der Vergangenheit Matthias Platzig oder Henning Scherf.
Für die Meinungsforscher am schwersten einzuschätzen ist die Frage, ob es der rechtsextremen NPD erneut gelingen wird, in den Schweriner Landtag einzuziehen. Umfragen der vergangenen Wochen sprachen eher dagegen. Doch es gibt offenbar Unwägbarkeiten bei der Vorhersage.
Die schwierige Wirtschafts- und sozialpolitische Lage des Bundeslandes liefert natürlich ein großes Reservoir für die NPD. Jeder dritte Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern sagt, er wäre ein Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung. In solchen Wählersegmenten können rechte Parteien im Normalfall überdurchschnittlich abschneiden. Das heißt, die soziale und wirtschaftliche Lage liefert eine ganz große Erklärung für einen möglichen Erfolg der NPD.
Sollte es am Sonntag ein knappes Wahlergebnis geben, dürfte die endgültige Entscheidung über einen Wiedereinzug der Rechtsextremisten erst in 14 Tagen fallen. An diesem Tag wird im Wahlkreis Rügen 1 wegen des Todes eines Kandidaten mit 14-tägiger Verspätung abgestimmt.
Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Schneider höchstpersönlich startete die Gegendemonstration zu einem Aufmarsch Rechtsextremer in Dortmund. Zum 7. Mal in Folge hatte die Dortmunder Neonazi-Szene zu einem Aufmarsch zum aus Anlass des 1. September aufgerufen. Die Linke hatte diesen Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, 1. September 1939, zum internationalen Antikriegstag aufgerufen. Die Neonazis dagegen rufen alljährlich in Dortmund zum nationalen Antikriegstag auf. Integrationsminister Schneider nannte es pervers, wenn die Enkel derer, die den Krieg ausgelöst hatten, den Tag zum nationalen Antikriegstag erheben. Und er wollte mit einigen tausend Dortmundern friedlich dagegen protestieren. Doch auch gewaltbereite Linke kamen zur Gegendemonstration und so kam es zu Krawallen. Aus Dortmund berichtet Falk Mrazek.
Am Nachmittag eskalierte die Gewalt, als rund 1500 autonome Linke die Polizeisperren angriffen. Sie wollten zum Aufmarsch von rund 700 Rechten, die sich in einem streng von der Polizei abgeriegelten Stadtteil im Dortmunder Norden versammelten. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die linken Chaoten ein und Wasserwerfer. Wolfgang Wieland, Pressesprecher der Dortmunder Polizei, zur vorläufigen Bilanz.
Zunächst mal eigentlich auch ein Lob an mehrere Tausend, die hier friedlich demonstriert haben. Also genauso, wie man sich es vorzustellen hat. Da ist alles glatt gelaufen. Aber dann haben wir natürlich auch, im Moment sind wir dann auch mit beschäftigt, ca. 1500 gewaltbereite Linksautonome, die uns sehr beschäftigen. Es ist wirklich so, dass sie uns die Kollegen angreifen. Wir haben einen schwer verletzten Kollegen zu beklagen, nachdem ein Fahrzeug angegriffen wurde, das dann mit schweren Wurfgeschossen demoliert worden ist. Wir mussten Wasserwerfer einsetzen an Sperrstellen, weil man versuchte, diese Sperrstellen zu überlaufen. Also es gibt da ganz erhebliche Auseinandersetzungen, die mit einer demokratischen Ausübung von Versammlungsfreiheit also überhaupt nichts zu tun haben.
Die Polizei nahm mehrere der Gewalttäter fest. Einige Teilnehmer der linken Demo versuchten, durch Sitzblockaden den Marsch der Rechten zu verhindern. Die Polizei tolerierte zunächst die Strategie, versuchte die Situation durch Gespräche zu entschärfen. Doch die Blockierer blieben hart. Einer von ihnen war Remo Licandro, Sprecher der Dortmunder Grünen.
Wir haben von der Polizei das Angebot bekommen, dass wir uns an den Rand stellen können, natürlich dann abgeschirmt und dann unseren Protest kundtun können mit Trillerpfeifen und so weiter. Aber wir sitzen ja eigentlich schon seit 5 Stunden und unsere Botschaft ist, wir machen den Weg nicht frei. Wenn ich dieses Angebot annehme, würde das bedeuten, dass ich den Nazis den Weg frei mache.
Und so zwangen sie die Neonazis, ihre Marschroute zu ändern. Unterdessen zogen rund 4000 friedliche Menschen von der Dortmunder Innenstadt Richtung Norden, um für Toleranz und gegen den braunen Aufmarsch zu demonstrieren.
Das ist ein Stück Solidarität. Dieses braune Pack, das muss einfach weg. Die haben hier nichts zu suchen, die haben hier keine Existenzberechtigung und da müssen wir zusammenhalten, wir Bürger.
Es ist wichtig, einfach Flagge zu zeigen und nicht den Nazis irgendwie diesen Raum zu überlassen.
Wir müssen alle ein Zeichen setzen, wir müssen gemeinsam Stärke zeigen und dann hier im Sinne von gibt Nazis keine Chance, überhaupt den Anfang nicht entstehen zu lassen.
Am Nordmarkt, wo besonders viele Menschen ausländischer Herkunft leben, bildeten sie eine Menschenkette.
Dortmund ist bunt und das spiegelt sich hier so in dieser Reihe von total unterschiedlichen Menschen ja gut wider und das ist doch ein schönes Zeichen.
Den hoffentlich friedlichen Abschluss der Gegendemos bildet am Abend ein Friedensfest im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld. Dort wohnen einige der in der Nazi-Szene bekannten Größen und den die Nazis für sich reklamieren.
Falk Mrazek berichtete aus Dortmund. Die für Finanzgeschäfte zuständige US-Aufsichtsbehörde hat die Deutsche Bank auf milliardenschweren Schadensersatz verklagt. Es geht um Hypothekengeschäfte, bei denen die Deutsche Bank laut Anklage falsche Angaben gemacht haben soll. Auch andere Banken wurden angeklagt. Die Einzelheiten von Thomas Schmidt aus New York.
Betroffen sind von der Klage neben der Deutschen Bank die großen Namen im amerikanischen Geldgeschäft, wie die Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs. Es geht um unlautere Hypothekengeschäfte, die unter anderem die Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 ausgelöst haben sollen. Die US-Regierung wirft den 17 Geldhäusern vor, sogenannte Giftpapiere finanzschwacher Schuldner gebündelt und als Sicherheit an Investoren vermittelt zu haben. Als die US-Immobilienblase vor 4 Jahren platzte und die Preise für Eigenheime verfielen, konnten viele Hausbesitzer ihre Schulden aber nicht mehr bezahlen. Der Wert der Immobilienpapiere fiel daraufhin ins Bodenlose, was wiederum die staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Fannie und Freddie kaufen im Auftrag der US-Regierung von Banken Hypothekenbündel auf, was den Banken Liquidität verschafft und damit die Möglichkeit, neue Kredite zu vergeben, was wiederum das Geschäft mit Häusern und Grundstücken ankurbeln soll. Als der Immobilienmarkt zusammenbrach, konnten Fannie und Freddie nur durch massive Staatshilfen vor dem finanziellen Kollaps bewahrt werden. Auch die Deutsche Bank wird, wie es in der Klageschrift heißt, für die substanziellen Verluste haftbar gemacht, die Fannie Mae und Freddie Mac durch den Kauf von faulen Hypothekenpapieren des Deutschen Bankhauses entstanden sein sollen. Die US-Behörden sprechen von einem Schaden in Höhe von mehreren Milliarden Dollar, machen aber keine genauen Angaben zur fraglichen Summe. Die Deutsche Bank hat die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Wir werden uns energisch dagegen zur Wehr setzen, heißt es in einer schriftlichen Erklärung.
Soweit die Meldungen aus Politik und Wirtschaft in diesem Echo des Tages und damit zu den wichtigsten Meldungen vom Sport mit Arndt Borsen.
Die Werfer halten bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Daegu die deutsche Fahne am höchsten. Erst Diskus, dann Kugel, jetzt Speer. Matthias de Sordo hat die 3. deutsche Goldmedaille in Südkorea gewonnen mit 86,27 Metern.
Speer ist bereits in der linken Hand, kurze Trippelschritte. Jetzt wird der Anlauf schneller. Speer nach hinten geholt, herausgeworfen, steil angestellt, sehr weit geworfen. Klasse, klasse, super Versuch, super Versuch. Im ersten über die 85-Meter-Marke. Das ist die Führung.
Eine Führung, die Matthias de Sordo bis zum Schluss behielt.
Ich kann das alles schon aus meinen Träumen, also von daher. Aber es ist fantastisch. Also ich kann es im Moment noch nicht so ganz realisieren. Im Moment fühlt es einfach fantastisch an.
Zweiter hinter de Sordo wurde Titelverteidiger Andreas Torkelsen aus Norwegen. Damit liegt Deutschland vor dem Schlusstag auf Rang 5 der Medaillenwertung. Das meiste Aufsehen erregte heute wieder einmal Usain Bolt. Diesmal blieb der Weltrekordsprinter aus Jamaika ohne Fehlstart und gewann souverän Gold über die 200 Meter in neuer Weltjahresbestzeit von 19,40 Sekunden. Silber ging an Walter Dix aus den USA, Bronze an den Franzosen Christophe Lemaitre. Bei den Ruderweltmeisterschaften in Slowenien hatte der Männer-Doppelvierer Gold eigentlich schon sicher, aber als der Rendsburger Lauritz Schoof kurz vor dem Ziel mit seinem Ruderblatt im Wasser hängen blieb, zog Australien noch vorbei. Es wurde dann Silber für das deutsche Boot vor Kroatien. Für die deutsche Fußballnationalelf war heute ein angenehmer und ruhiger Tag. Erstens wurde sie zu Recht gefeiert für den 6:2-Sieg gegen Österreich. Und zweitens gab es nach der gesicherten EM-Qualifikation heute nur ein Minimaltraining und für 3 Spieler ab sofort sogar ganz frei. Julia Büchler mit den Einzelheiten.
Die EM-Qualifikation ist geschafft, jetzt ist die Zeit reif für Experimente. Im Testländerspiel gegen Polen kündigte Bundestrainer Joachim Löw bereits einen Umbau der Startelf an. Einigen Stammspielern gönnt der Bundestrainer deshalb spontan eine Pause. Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil und Manuel Neuer haben das Mannschaftshotel in Düsseldorf am Samstagnachmittag bereits verlassen. Die Pause von der Nationalmannschaft bietet ihnen die Möglichkeit, im Verein gezielt zu trainieren, so Löw wörtlich. Der Bundestrainer will am Dienstag jüngeren Spielern eine Chance geben. Das DFB-Team reist nun am Montag mit nur noch 18 Spielern nach Danzig.
Für die deutschen Basketballer ist heute Ruhetag bei der EM in Litauen. Nach der deutlichen Niederlage gestern gegen Frankreich gilt für das Team von Dirk Bauermann jetzt volle Konzentration auf das vorletzte Gruppenspiel gegen Serbien morgen Abend.
Dass solche Spiele passieren, ist ja überhaupt kein Beinbruch. Das tut auch keinem furchtbar weh. Es kommt jetzt darauf an, sich zusammenzureißen und die Wunden zu lecken und dann am Sonntag besser zu spielen.
Morgen Abend also Deutschland gegen Serbien. Für Tommy Haas und Andrea Petkovic geht es bei den US Open der Tennisprofis heute weiter. Haas trifft in der dritten Runde auf Juan Monaco aus Argentinien. Zuvor spielt Petkovic gegen die Italienerin Roberta Vinci. Und nicht zu vergessen, die Handball-Bundesliga startet heute in die neue Saison.
Das war Arndt Brosen mit dem Sport und das war das Echo des Tages an diesem Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich am Mikrofon Ulrike Bosse.